Sonny sitzt unten im Tiefen und raucht. Der Qualm kriecht aus dem Becken wie Rauchzeichen. Ich sehe ihn schon von Weitem. Sie sieht schon ziemlich nach Ferien aus. Und ich weiß nicht warum, aber statt zu ihr runterzugehen, bleibe ich einfach stehen, mitten in dieser gnadenlosen Sonne und sehe sie an, wie sie da unten in dem türkisblauen Kachelmeer sitzt, mit ihren neongelben Boxershorts und dem löchrigen schwarzen Feinrippunterhemd, die Beine sommerbraun, die Haare sonnengebleicht. Ich sehe sie an und ich denke, wie lässig sie aussieht und wie schön.
Freigeistern, der Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Christine Knödler. Hier geht es um Kindheit und Kinderbücher, um Bilderbücher, Jugendbücher und um Bücher für alle. Ihr findet spannende Themen und Gespräche, es gibt Buchtipps und manchmal Verrisse. Und bei uns kommen die zu Wort, die schreiben, zeichnen, lesen. Abwechslungsreich, geistreich, begeisternd und das alle zwei Wochen mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freigeistern. Es ist die Folge 109. Unglaublich, wie die Zeit vergeht. Aber wir sind ja auch schon wieder mitten im Sommer und all die Gewohnheitstiere unter euch, die jetzt hier Christine Knödler erwarten, die müssen nur noch ganz, ganz kurz warten, denn die ist natürlich auch hier. Aber sie ist heute nicht alleine, sondern ich bin dabei. Mein Name ist Benjamin Knödler, ich bin der Sohn. Und wir setzen das fort, was wir sonst auch ganz oft machen, nämlich über Bücher reden. In dieser Folge Freigeistern, Lesen und Lesen lassen. Und da haben wir uns was Neues überlegt und vielleicht möchtest du dazu mal was sagen, Christine Knödler.
Total gern. Und ich liefere natürlich auch gerne noch den immer gleichen Begrüßungssatz hinterher. Hallo und herzlich willkommen zur 109. Folge. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Lesen und Lesen lassen. So, das war jetzt ein extra Gruß an euch Gewohnheitstiere unter den Freigeistern. Ja, wir haben uns überlegt, und das war deine Idee, Benni, dass man ja mal die Bücher anders präsentieren könnte. Also statt Knödlerschem, also in dem Fall Christine Knödlerschem Monolog, ein Sprechen über Bücher. Ich freue mich da total drauf, bin ein bisschen aufgeregt auch. Das kenne ich ja so gar nicht, du aber schon.
Ja, das stimmt. Ich mache das in meiner Arbeitszeit auch immer wieder und zwar für Deutschlandfunk Kultur spreche ich in der Lesart über Bücher. Da bin ich dann aber meistens in deiner Position, dass ich nämlich viele Bücher gelesen habe und darüber spreche. Switche ich sozusagen mal Mikrofon, Seite und finde es total spannend, weil ich natürlich in der luxuriösen Situation bin, einfach nur Fragen zu stellen und keine Antworten haben zu müssen. Diese Verantwortung, die gebe ich sehr gerne jetzt heute an dich ab.
Vielen Dank und vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und da bist.
Bevor wir jetzt richtig reinstarten, machen wir mal was, was es ja in vielen Podcasts gibt und dafür hat sich auch so ein schönes englisches Wort, so wie Shownotes, hat sich noch ein anderes Wort etabliert, das heißt Housekeeping und da packt man immer alles mögliche Organisatorische rein. Und weil meine werte Mutter da immer nicht so gut drin ist, Werbung in eigener Sache zu machen, mache ich das auf diese Weise nochmal. Also, erstens, folgt Freigeistern auf Instagram. Wir sind ganz knapp vor 1000 Followerinnen und Followern. Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht über den Sommer hinbekommen würden. Also schaut da mal rein. Zum anderen, wenn ihr es nicht eh schon habt, abonniert Freigeistern zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und was auch immer hilft, um sichtbar zu werden, aber auch natürlich um anderen Leserinnen und Lesern, Hörerinnen und Hörern zu sagen, worum geht's hier überhaupt, sind immer idealerweise gute Bewertungen bei Spotify und Apple Podcasts, aber auch eine Rezension. Also, wenn ihr jetzt mal Zeit übrig habt und irgendwo am Strand oder am See oder am Pool liegt und euch überlegt, was kann ich denn jetzt für eine gute Tat vollbringen, das wäre eine. Und damit sind wir jetzt aber auch schon am Ende des Werbeblocks. Zumindest für jetzt. Mal gucken, vielleicht fällt es mir später wieder ein. Aber wir sind ja alle hier für Bücher. Und deswegen starten wir jetzt mal rein. Du hast einen einigermaßen großen Stapel an Büchern dabei. 5 sind es, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe. Mit welchem willst du denn anfangen?
Ich habe jetzt gedacht, lass uns mit einem Buch anfangen, das den Sommer schon im Titel führt, weil ich finde, das knüpft besonders gut an unser letztes Freigeistern-Gespräch an. Das war ja mit der Autorin Juliane Pickel. Wir haben unter anderem über ihren Roman Rattensommer gesprochen. Es war ein ganz großartiges, intensives, tief eintauchendes Gespräch. Und ich nutze sehr gern die Gelegenheit, mich dafür nochmal sehr, sehr herzlich zu bedanken.
Wenn ich das aber richtig in Erinnerung habe, war das ja also wie sagt man das jetzt am besten? Also da war der Sommer, stand mit auf dem Titel, aber es war jetzt gar nicht so das Primäre, oder?
Zumindest nicht das, was man sich unter einem schönen, glücklichen Sommer vorstellt. Da muss ich vielleicht dazu sagen, kurz, ich bin ein absoluter Sommermensch. Ich liebe die Sonne, ich liebe den blauen Himmel, wenn der Wind weht und so weiter. Und bei Juliane Pickel lag der Schwerpunkt schon eher auf dem Ratten des Rattensommers. Da ist der Sommer eben in erster Linie furchtbar heiß und da dräut was, das merkt man. Also es ist alles andere als ein typischer Sommer.
Etwas unpopuläre Meinung vielleicht, zu Recht auch, wenn man sich das große Ganze der Weltlage anguckt, aber so gegen ein bisschen Hitze hätte ich jetzt erstmal gar nichts, weil während wir hier aufnehmen, regnet's. Zumindest in Berlin. Ich weiß nicht, wie es in München ist.
In München ist es, ich traue es mich kaum zu sagen, schön. Es ist kühl, der Wind weht, der Himmel ist blau, die Sonne scheint. Also idealer Sommer eigentlich.
Aber jetzt hast du ja ein anderes Buch dabei, nämlich Das beste Versteck des Sommers. In Klammern und jede Menge Himbeereis. Das ist bei DTV erschienen und bei dem Titel geht es mir zumindest so. Da denke ich jetzt erstmal an einen ganz, ganz typischen Sommerroman. Also ich denke da irgendwie sich im Schatten verkriechen. Irgendwie man hört das Plätschern des Sees im Hintergrund. Und ja, auch wenn es schon im Titel steht, denke ich dann natürlich an Eis, wie es die Waffel runterläuft und einem die Finger verklebt. Also im Grunde genommen wirklich so eine Sommeridylle. Stimmt das denn?
Das stimmt tatsächlich nur zu einem gewissen Teil. Das würde ich sagen, ist die große Kunst der Autorin Nora Hoch, dass sie eben so, wir gehen in den Sommer rein und dieser Sommer hat auch tatsächlich eine große Sommerreise im Gepäck. Und das übrigens schon mal vorweg, was ich eine sehr schöne Idee fand, als Kapitelüberschriften ziehen sich Eissorten, also Himbeereis, Pflaumeneis, Stracciatella-Eis, Meloneneis und das Ganze gipfelt beim Himbeersahne-Eis, also eine Steigerung. Tatsächlich ist der Stoff aber schon ernst.
Worum geht's da genau?
Ich denke jetzt gerade dran, wie du sagtest, das Eis tropft die Waffel runter und verklebt die Finger. Ein wunderbares Bild. Und tatsächlich ist das auch die Öffnung der Illustratorin Susanne Göhlich. Denn wenn ich jetzt so aufs Cover schaue, sieht man da eine alte Dame mit Sommerhut, Riesenstrohhut. Es gibt außerdem zwei Kinder, die stehen vor einem Eisladen. Der hat so eine ausgefahrene Markise. Darauf thront eine Möwe. Der Himmel ist ganz hell und blau. Und alle drei haben eben Eiswaffen in der Hand. Außerdem haben sie einen Rucksack, einen Rollkoffer. Und das kennzeichnet sie alles als Sommerfrischler. Es sieht natürlich sehr einladend und idyllisch aus. Nach dem Motto, Buch auf, bitte alle einsteigen, Seiten oder so ähnlich schließen, selbsttätig. Also, und im Buch ist es zunächst ähnlich. Fröhliches Familienleben voller Frauenpower. Es gibt Großmutter, Mutter und zwei Töchter. Und nur allmählich schleichen sich die Widersprüche ein. Um mal beim Wetterbericht zu bleiben, es ziehen sozusagen Gewitterwolken auf, weil diese sehr geliebte Großmutter ebenso anders ist mit einmal. Sie vergisst ganz viel und wir ahnen schon, oh, da ist ein Schicksalsschlag im Anzug. Und es ist aber trotzdem eben ja Sommerzeit und die Ada will nun mit ihrer Oma unbedingt verreisen und zwar nach Italien. Sie will das und da lese ich jetzt mal ein Stück. Jetzt, solange Oma noch Oma ist, solange sie sich noch an ihr Geheimnis erinnert, solange sie sich noch an Ada erinnert, Ada will es unbedingt, in ihr brodelt es. Sind also ganz kurze Sätze und ein enormes, wie ich finde, zeigt das, was das ganze Buch auszeichnet, ein narratives Crescendo, was da angelegt ist.
Jetzt ist da ja von einem Geheimnis die Rede, dass die Oma vergisst. Welches Geheimnis ist das denn? Darfst du das verraten?
Ja, das darf ich schon verraten. Denn das ist schon recht am Anfang, treibt es die Geschichte voran. Die Großmutter kommt, wie gesagt, aus Italien und die ist irgendwann, ist die Familie, ihre Eltern und sie sind die nach Deutschland gezogen, um dort einen Eissalon zu eröffnen, einen Eisladen. Und es gibt eben ein Rezept, das beste aller Rezepte. Und das hat die Oma, die Großmutter in Italien, in ihrem Heimatdorf versteckt. Daran erinnert sie sich. Und das will sie eben unbedingt noch lüften, diesen Schatz, bevor sie alles vergisst. Das ist übrigens, finde ich, sehr beeindruckend an diesem Buch, dass das sehr wohl so subkutan klar wird, dass das passieren wird und dass die Großmutter das auch weiß und dass Ada und damit auch die LeserInnen das irgendwann mitkriegen werden.
Der Titel und auch wie du es beschreibst, klingt ja nach sehr vielem, was ein gutes Kinder- oder auch Jugendbuch ausmacht, eben der ein heißer Sommer, ein Roadtrip und so weiter. Aber es klingt ja auch viel Vergangenheit durch, viel Oma-Geschichte und du sprichst es ja an, eben diese dreuende, dieses dreuende Drama der Demenz und des Vergessens. Meiner Erfahrung nach kann sowas auch mal ganz schön schnell in Richtung Problembuch abgleiten oder vielleicht auch in ein Buch, was eigentlich irgendwie eher für die Autorin oder den Autor geschrieben ist, der sich mit dem Thema befasst. Ist es denn ein gutes Kinderbuch geworden oder wie würdest du das einschätzen?
Auf jeden Fall. Also ich finde, es ist ein sehr gutes Kinderbuch geworden, was tatsächlich auch daran liegt, dass die Nora Hoch das so miteinander verwebt und verbindet, dass sie auch den Zufall mitspielen lässt. Der meint es gut mit allen Beteiligten. Und das Ganze reiht sich für mich ein, übrigens auch mit dieser literarischen Qualität in Bücher über Demenz, die es natürlich gibt. Längst nicht alle sind gut, aber ich nehme jetzt mal eins, was wirklich, würde ich mal sagen, diesen sehr gelungenen, in Anführungszeichen, Reigen eröffnet hat. Das ist ein Klassiker von Ulf Nilsson, dem großen schwedischen Autor. Das Buch ist 2009, also richtig lang her, im Moritz Verlag erschienen und heißt Als Oma seltsam wurde. Und das ist auch so dieses, wie kriegt das Kind das mit, was passiert da überhaupt? Und daran würde ich sagen, an Bücher dieser Qualität schließt die Nora Hoch an. Und sie nimmt diesen Kinderkummer eben sehr ernst. Sie zeigt auch, was das in einer Familie verändert. Da gibt's ja diese zwei unterschiedlichen Schwestern, Ada und Rike. Ada will sofort mit der Oma verreisen. Rike will das eigentlich nicht so gerne. Sagt, das ist viel zu gefährlich. Geht nicht. Also sie ist die Bedenkenträgerin und so übrigens im Extrem ist auch die Mutter. Also wir haben ja diese drei Generationen, Großmutter, Mutter und zwei Töchter. Und die Mutter verbietet es natürlich, die sagt, das geht nicht, ihr könnt nicht mit der Oma allein verreisen, dafür seid ihr noch zu klein. Also auch ein Klassiker. Und ein, was ich immer besonders und gut finde auch und gelungen, wenn in einem Kinderbuch, wenn Kinder sich dann nicht, da wäre die Geschichte ja schnell zu Ende, sich entmutigen lassen, sondern wenn sie auf Kindermanier nach Auswegen suchen. Und da haben wir eben diese sehr entschlossene Ada, aus guten Gründen, ich habe es ja vorher kurz vorgelesen, und die Ada muss jetzt eben auch Kinder finden, die ihr helfen. Sie scheitert eben zunächst an der mütterlichen Vernunft und sucht und findet aber Verbündete, eben ihre ältere Schwester Rike, die erst mitkommt, und sowas ist so ein kleines, feines Detail, als klar wird, es kommt ein Hund mit, denn Rike liebt Hunde. Jabu ist der sehr süße Hund von Adas bestem Freund Bela, was wiederum dazu führt, dass Bela auch noch mitreist, zur Überraschung aller. Also die sind dann so eine richtig kleine Reisegruppe, die sich da auf den Weg macht. Und was mir auch wichtig ist zu erwähnen, die Nora Hoch bleibt sehr konsequent in ihrem Erzählen. Also es wird zwar der Demenz dieses Sommerabenteuer abgetrotzt, aber es wird nicht beschönigt, was da passiert. Es geht nämlich keinesfalls alles gut und glatt.
Also eine nicht ganz leichte Sommerlektüre, aber eben eine, die einen im Sommer abholt. Ich würde mal sagen, wir springen zum nächsten Titel. Was meinst du?
Ich würde gerne noch eine Sache, total gerne. Du merkst schon, ich schaffe es auch, wenn wir zu zweit reden, sehr viel zu reden. Aber mir ist nämlich noch eine Sache aufgefallen. Also dem Buch ist ein Zitat vorangestellt. Und das ist, da werden ja oft die, weiß ich nicht, die Klassiker der Literatur als Referenz dann aufgefahren. Und hier wird Martin Baltscheid zitiert, ein großer Autor und Illustrator der Kinder- und Jugendliteratur. Der Satz von ihm, der zitiert wird, heißt: Die Alte weiß, was schon die Uralten wussten. Kinder brauchen Geschichten, in denen sie vorkommen. dieses Zitat ist auch deshalb so besonders, finde ich, weil Martin Ballscheid selbst 2010 ein Bilderbuch geschrieben und gezeichnet hat, in dem es damals auch schon um Demenz ging. Das Buch heißt Die Geschichte vom Fuchs, der den Verstand verlor. Merkt man schon im Titel, wie da einer sich einem Thema annähert und das aber eben auf eine ganz literarische, künstlerische Weise tut. Und den jetzt sozusagen als Schirmherrn heranzuzitieren, hat mir sehr gut gefallen.
Dann kommen wir zum nächsten Buch, das auch nochmal mit dem Sommer im Titel spielt. Dieses Mal ist es ein Bilderbuch von Beatrice Alemagna. Habe ich jetzt mal versucht, so wenig allmannmäßig wie möglich auszusprechen. Das ist eine Bilderbuchkünstlerin aus Bologna, die inzwischen seit vielen Jahren in Paris lebt und arbeitet. Und dieses Buch heißt Der Sommer mit Pepper. Übersetzt ist es von Maria Höck und ist 2025 im Aladin Verlag erschienen und ist für Kinder ab 4 Jahren.
Und auch da ist das Spiel mit dem Sommer im Titel ein Verwirrspiel. In dem Fall komme ich später noch drauf, ist es tatsächlich im Buch selber gar nicht so angelegt. Das heißt nämlich im Original Pepper and Me und nicht Der Sommer mit Pepper, was ja auch sofort eine Distanz schafft, passt gar nicht so gut zu dem Buch, finde ich. Und ich habe sehr darüber nachgedacht, interessant, da heißt ein Buch Der Sommer mit Pepper und dann fängt es überhaupt nicht sommerlich an, sondern es ist ganz herbstlich. Es ist eben nicht himmelblau und saftig gelb in der Farbigkeit, sondern es ist eigentlich sehr herbstlich, grau, braun, grün dominiert. Und aber wie immer bei Beatrice Alemagna, danke für die Vorlage. Es ist meisterhaft gemalt und wir befinden uns so auf der Straße, diese Straßenszene sind sacht verwischt, also sieht wirklich sehr besonders aus. Und ich habe es mir dann so erklärt, bis ich mal ins Impressum geschaut habe und gesehen habe, das hieß eigentlich oder heißt im Original ganz anders, dass das sozusagen als Kontrast so inszeniert ist, damit dann, was passiert, so richtig reinhaut, nämlich ein Mädchen, die Ich-Figur Pepper and Me, stolpert. Also Kulisse für Kinderdrama. Das geht Knall auf Fall, leuchtend rot, platzt dann das Unglück in den Tag, denn das Mädchen schlägt sich das Knie auf. Und sie hat feuerrote Haare, die sträuben sich natürlich, wie sich das gehört. Blut tropft und sie sagt, jetzt habe ich es gesagt, das Wort, vor dem alle Kinder Angst haben.
Welches Wort ist es?
Eben das Wort Blut.
Ah, verstehe. Okay. Also wir haben hier auch wieder eher ein Sommerdrama mit der Betonung auf Drama. Das scheint ja irgendwie so die neue Mode zu sein. Man pappt Sommer vorne dran und dann ist alles ein bisschen besser oder vielleicht auch ein bisschen verkäuflicher. Ich weiß es ja nicht. Was glaubst du? Warum hat der Aladin Verlag das gemacht, dass man da aus Pepper and Me den Sommer mit Pepper macht?
Also in dem Fall ist es ja nun wirklich, würde ich mal sagen, schon ein starker Eingriff. Also bei Das beste Versteck des Sommers haut es absolut hin. Aber hier habe ich es ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Ich würde jetzt mal, du hast gerade schon die Verkäuflichkeit genannt. Ich fürchte, damit ist man schon ziemlich nah dran. Also nach dem Motto der Aladin Verlag, der gehört ja zu den Thienemann Verlagen, wollte mutig sein, aber hat dann doch das lieber nicht so ganz so richtig gemacht. Also packt man eben den Sommer oben drauf. Und bei mir ist was mich an solchen Entscheidungen verärgert regelrecht. Also schon klar, es gibt auch eine Reise in den Sommer. Da ist dann doch auch Sommer. Das Kind, das Mädchen fährt eben zu den Großeltern aufs Lande. Aber ich frage mich so, warum eigentlich? Warum gibt man dem so eine andere Richtung? Und da denke ich dann ganz oft, das für mich hat's damit zu tun, dass man Kinder nicht wirklich ernst nimmt. Man will es ihnen dann doch nicht so ganz zutrauen. Und das ist ja dann doch eigentlich eine verpasste Chance.
Würdest du so sagen, ja, man könnte jetzt trotzdem auch irgendwie anmerken, naja, solange die Geschichte passt, wenn da halt noch ein Sommer davor steht, sei es drum.
Ja, das stimmt. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, du hast es vorher schon erwähnt, also in Zeiten wie diesen, dass man da mit Büchern fliehen will. Also der berühmte Eskapismus, sich in andere Zusammenhänge lesen zu begeben, das ist in keinster Weise verwerflich. Nur in dem Fall, denke ich so, hebelt man schon ganz schön was in eine andere Richtung. Und der Titel gibt nun mal die Richtung vor. Es wird ja dadurch auch deutlich distanzierter. Also wenn der Titel sagt, Pepper and Me, dann hätte man ja, der Originaltitel, dann hätte man ja zumindest sagen können, mein Sommer mit Pepper, aber nein. Und ich bin ja da manchmal so ein bisschen vielleicht abgebrüht, ich weiß es nicht, oder bei so einem tollen Buch dann auch enttäuscht, weil ich denke, das ist so ein Einknicken vor den Bedingungen des Marktes und das muss ja nur nicht sein.
Du hast gerade von Distanz gesprochen, dann überbrücken wir die doch jetzt mal ein bisschen. Wer Mie ist, weiß ich jetzt. Das ist die Ich-Erzählerin, die sich das Knie aufschlägt. Aber wer ist denn eigentlich Pepper?
Ja, das ist einer der wirklich großen Kunstgriffe von Beatrice Alemagna, dass sie ein Kind ersinnt, das erstmal natürlich entsetzt ist, sich ekelt. Und außerdem tut ja das auch weh, wenn man sich's Knie aufschlägt. Aber Pepper ist tatsächlich der Name. Also sie gibt diesem Schorf, der sich da bildet und der auch keinesfalls, wie die Mutter, glaube ich, erst sagt, das fällt auch schnell wieder weg. Nee, das fällt gar nicht ab, sondern der Schorf bleibt. Und sie gibt ihm einen Namen. Und das hat natürlich Riesenauswirkungen und die beiden kommen sogar schließlich miteinander ins Gespräch. Also der Schorf, den Schorf findet das Ich scheußlich und der Schorf wiederum selbst mosert über seinen Namen. Er will eigentlich nicht Pepper heißen, sondern, wie es im Buch heißt, lieber super süß Lucky und fragt, warum er eigentlich nicht so heißt. Das ist natürlich auch lustig. Warum wohl?
Wäre ja mal wirklich interessant zu wissen, ob der Schorf irgendwann einen neuen Namen kriegt, wenn die sich mit der Zeit kennenlernen, wenn sie sich ja offensichtlich sogar unterhalten. Wie ist das denn? Entsteht da so eine Art Freundschaft? Also ich finde, es klingt ein bisschen schräg, sich mit seinem Schorf anzufreunden.
Ja, das ist, also ich habe das ehrlich gesagt auch noch nie gemacht. Und ob ich es als Kind gemacht habe, weiß ich nicht. Aber ich würde mal sagen, damit sagt die Künstlerin natürlich ganz viel. Weil, so habe ich es zumindest gelesen, ja, die reden miteinander in gewisser Weise, freunden die sich an. Die beäugen sich auch ganz genau. Und ich würde mal sagen, das ist ja schon sowas, was Kinder auch können, dass man sich etwas einverleibt. Mhm. Und dass man auch die Welt belebt, um sie besser zu verstehen. Und wenn es darum geht, diesen Schorf als Person sozusagen rüberkommen zu lassen, sowas finde ich schon mal tatsächlich einen ziemlichen erzählerischen Clou. Und man rückt, indem man, Vorsicht jetzt wird's biblisch, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Also das ist ja dieses, wenn man etwas einem Namen gibt, verliert's den Schrecken. Aus sowas kann man da durchaus mit reinlesen.
Absolut. Jetzt machen wir mal was, was die Bibel ja eigentlich auch nicht so gerne sieht, nämlich, dass man Bilder von bestimmten Dingen anfertigt. Also in dem Fall stelle ich mir jetzt natürlich schon so ein bisschen die Frage, wie bildet man denn so einen Schorf ab? Das ist ja jetzt nicht gerade das Schönste, was man zeichnen kann. Du hast gesagt, die Farbgebung so ein bisschen gedeckt. Wie entwickelt sich das denn dann weiter? Und wie gesagt, mich interessiert sehr, wie sieht Pepper eigentlich aus?
Pepper ist rostrot und ist halt so eine, weiß ich nicht, so eine Art Landschaft auf dem Knie, wie so eine Wunde eben aussieht, die sich verschorft. Aber wenn du jetzt so nach den Bildern fragst, würde ich mal sagen, die sind sehr ruhig. Also das ist was, was mir sehr aufgefallen ist und was mir auch sehr gut gefallen hat. Also wir haben Strecken, da gibt's da nur Bilder, ja. Da blätterst du um und das Bild um Bild um Bild. Und man sieht, es wird so rangezoomt, nicht nur auf den Pepper, das ist, glaube ich, nur an einer Stelle, sondern eben auch auf die Figuren. Und auch das hat wieder eine Funktion. Also das wird nicht einfach so gemacht. Also wir haben da auf diese Weise dann ganz viel Alltag plötzlich mit drin. Mhm. Es wird auf die Figuren gezoomt. Also dieses Mädchen, die da steht und auf diesen Pepper starrt und ihre Haare fallen ihr so über den Kopf. Das ist einfach ein ganz starkes Bild. Und es wird später aufgegriffen, indem sie fährt ja dann zu den Großeltern und da ist es dann gibt's ein Porträt der Großmutter, auch Seiten oder Halbseiten füllend, und die guckt, sie ist da so vor so einer wunderschönen Landschaft, vor ihrem Hof, und sie hat so einen Korb mit Äpfeln, glaube ich, in der Hand, den trägt sie und sie guckt so nach unten. Und auch da kann man sich natürlich fragen, aha, was sagt mir das? Mir hat's gesagt, die guckt gerade so in sich rein und denkt an die vielen Peppers ihres Lebens. Was mag diese Frau schon alles gesehen haben? Und es sind, man kann das auch ganz anders füllen, aber ich habe es eben so gefüllt und da dachte ich so, wow, das sind schon ziemlich beeindruckende Bilder. Und für etwas, also jetzt nicht nur Bild als Bild, sondern eben auch als Metapher und nicht zuletzt, dass das so Zeit braucht, das Ganze. Das gilt ja, das bildet im Grunde diesen Heilungsprozess ab. Und es braucht Zeit, nicht nur, wenn man hingefallen ist.
Ja, absolut. Also das klingt ja so wie eigentlich sehr große Erkenntnisse. Da wird an dieser, will jetzt nicht sagen alltäglichen kindlichen Erfahrung, aber doch eine Erfahrung, die jedes Kind macht, scheinen da ja etwas größere Fragen auch erzählt und geschildert zu werden, oder?
Ja, du hast vollkommen recht. Und das ist natürlich auch das Besondere daran, dass man das so miteinander verwebt. Also wenn ansonsten gerne mal große Erkenntnisse entgegengebracht werden, hat es ja sowas ganz Lehrreiches, ja, liebes Kind, es wird dir irgendwann besser gehen und so weiter. Das gehört zum Leben dazu. Sowas ist überhaupt nicht ausgesprochen, obwohl es drinsteckt und ja auch den Tatsachen entspricht. Und das, würde ich mal sagen, ist schon eine große Kunst. Und es ist zugleich auch so ein Anknüpfen an Kinderalltag. Also wenn wir jetzt über dieses Buch so reden, wie wir das gerade tun, zeigt sich zum einen, was da drin steckt und zum anderen schon auch, das sind ja alles Erwachsenensätze, also die ich jetzt da gerade gesagt habe. So wird ein Kind das natürlich zu Recht auch nicht sich anschauen, geschweige denn analysieren, aber es bekommt es ja zu sehen, es blättert sich durch, man spricht darüber und dazu gehört dann eben auch, dass die Beatrice Alemania ganz konkrete und sehr schöne Alltagsszenen findet, zum Beispiel ein Bild, da sind Kinder auf dem Spielplatz und die zeigen sich ihre diversen Schorfe oder was immer der Plural von Schorf ist. Oder wenn eben das Mädchen dann Ferien auf dem Land macht, da wird da Kuchen gebacken, da klettert sie auf Bäume und es ist einfach, da ist dann doch wieder diese ganze Idylle, das sind unglaublich schöne Bilder, in dem Fall dann auch kleinteilig. Also es gibt ganz, ganz viel zu entdecken, diese Szene in der Küche der Großmutter. Also dieses Bild kann man sich stundenlang angucken und es ist sehr geborgen und sehr gemütlich. Und ja, das ist ein guter Hintergrund dafür, dass die sich gerade mit einem Schmerz und mit einer Veränderung und auch wieder Erwachsenenwort mit so einem versehrt worden sein rumschlägt. Übrigens nochmal ganz kurzer Verweis zum Anfang, dieses, wie sie da so hinfällt. Diese Szene spielt sich vor einem Buchladen ab. Und das ist natürlich, das kann kein Zufall sein, ja. Auf dem Buchladen, da wissen wir, da wimmelt es vor spannenden Geschichten. Und eine davon ist jetzt das, was das Ich auf den nächsten Seiten erleben wird. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
Absolut. Auch, also wie du sagst, voraussetzungsreich in dem Sinne, dass man sagt, okay, manche Dinge verstehen vielleicht auch nur Erwachsene oder die Ebene. Das kann man ja auch zu so einer Art Stil erklären, sowohl was die inhaltliche Auseinandersetzung angeht, als auch die Art des Zeichnens und so weiter. Ich persönlich kenne jetzt Beatrice Alemania nicht so gut, um nicht zu sagen nicht. Deswegen wäre die Frage, macht die das immer so?
Also ich würde mal sagen, dass sie das immer so macht, dass sie so verweben kann. Also dass sie so diese kindliche Perspektive ganz ernst nimmt, dass sie aber niemals naiv oder kindisch oder weiß ich nicht, es gibt ja nun zig Bilderbücher, die dann das so in Kindchenschema runterbrechen. Das macht die überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Und trotzdem fällt dieses Buch für mich schon aus der Reihe ihrer bisherigen Veröffentlichungen heraus. Es ist, würde ich sagen, poetischer oder ja noch poetischer, es ist stiller, es ist eben, es hat diese Tiefe und diesen Ernst. Und ich kenne von ihr zum Beispiel, das war ein Pappbilderbuch für wirklich ganz kleine, ab 2 Jahren, das heißt Bubu, so groß und ist damals bei Bohème erschienen, 2018. Und da hat die halt, da stimmt keine Perspektive und nichts. Da sehen wir als ein Beispiel ein Riesenrad mit so kleinen vereierten Stützrädern. Also das kann nicht funktionieren. Und obendrauf sitzt Bubu, so eine Art Bär, keine Ahnung, also ein Wesen, und strampelt jetzt da fröhlich durch den Alltag und findet sich auch selber immer. Und was auch immer er, würde ich jetzt mal sagen, macht, findet er toll, und scheitern egal, wieder aufs Fahrrad steigen so ungefähr. Das war sehr witzig, ja. Und der ist großspurig, also sie hat schon gerne auch ihre gebrochenen Figuren, aber halt wahnsinnig liebenswert auch. Oder dann gibt's eins, das hieß das wunderbare Fluffy Puff in der Übersetzung, und da ist eben ein Kind, das so unbedingt ein ganz, ganz einmaliges Geschenk für seine Mama sucht und überall in Läden geht und fragt. Und dann gibt sich aus diesem Fluffy-Puff, wundervolles Fluffy-Puff, ergibt sich, geben sich herrliche Wortspiele und Silbenverdrehungen. Das ist wirklich sehr witzig. Und auch da, aber immer diese, in dem Fall ist es jetzt ein Kind übrigens, auch mit so knallroten oder orangeroten Haaren. Also dieses Zack, hier bin ich, würde ich mit diesen Büchern verbinden. Aber es gibt dann schon auch eins, das heißt Dinge, die vorübergehen. Das ist jetzt letztes Jahr erschienen. Und das arbeitet damit, dass es so Pergamentseiten hat als Trenner. Also du siehst eine Szene und dann siehst du auf der rechten Seite das erstmal hinter dem Pergament. Und wenn du diese Seite umblätterst, dann sieht man immer, also da werden viele Tränen vergossen, so Dinge, die vorübergehend passieren. Aber die Sicherheit, es geht vorüber, das zeigt sich dann eben hinter diesem Pergament, dass zum Beispiel ein Mädchen, das weinen muss, jetzt nicht mehr weint. Und das ist sehr, sehr, würde ich sagen, kindgerecht und zugleich sehr kunstvoll. Und wie groß die Bandbreite ist, das hat sich auch in diesem Frühjahr gezeigt. Da ist ihre Hoheit Matsch, Prinzessin von Schlammland bei Rotopol erschienen. Und da gibt's eben im Hier und Jetzt ein Mädchen, die immer schlechte Laune ist und eigentlich niemand so richtig leiden kann. Also bitte, ja, eine mürrische Protagonistin. Das ist ja auch schon mal ein Weg durch die Hintertür. Und die steigt über Leitern hinab durch den Gulli und landet in diesem unterirdischen Schlammland. Und da ist diese Hoheit Matsch, ist eben sozusagen das Pendant. Die nährt sich von der schlechten Laune von der Hauptfigur. Und es ist so eine ganz tragische Fallhöhe, wird da sichtbar gemacht. Sie sind wieder ganz großartige Bilder tatsächlich auch, und zugleich ist es eben so ein, da ist immer Veränderung möglich. Also der Perspektivwechsel spielt eine Rolle, ohne dass es auch nur annähernd, da wiederhole ich mich, weil es mir aber auch so wichtig ist, pädagogisch wäre. Und dafür ist die Beatrice Alemannia oft ausgezeichnet worden und zum Beispiel auch für den Astrid Lindgren Memorial Award nominiert gewesen. Ich war ja dieses Frühjahr in Bologna. Ich hätte mich wahnsinnig gefreut, wenn sie den Preis bekommen hätte, hat sie aber leider nicht. Aber kann ja noch werden.
Auch beim letzten Titel hast du jetzt gesagt, nicht so pädagogisch. Wenn ich jetzt aber an solche Wunden denke, so wie ich es früher auch beim Fußballspielen oder so mir zugezogen habe, es gehörte irgendwie dazu. Man war auch irgendwie stolz drauf. Aber so wie du das jetzt beschreibst in dem aktuellen Titel, ist es ja eher so ein unentrinnbarer Weltschmerz irgendwie. Also finde ich so ein bisschen das Gegenteil, ganz, ganz groß.
Ja, das stimmt. Also es ist so dieses, das wird schon groß gemacht, dieser Wandel, dass das eine Trophäe sein könnte, wie du es jetzt beschreibst. Das würde ich sagen, das findet hier nicht statt. Mir fällt eher so ein Wort wie Aussöhnung ein. Und da möchte ich jetzt aber tatsächlich nicht mehr zu sagen, wäre ja irgendwie blöd, weil das auch so eine schöne, da findet die eine ganz eigene Lösung. Ich erinnere mich, muss sofort, das hatten wir ja auch mal bei Freigeistern, an die schönste Wunde von der schwedischen Bilderbuchkünstlerin Emma Attborge denken, die das völlig anders, auch vom, das ist ja ganz zeichnerisch wirbelig, da ist ein Gerenne und Gerase auch auf den Bildern und da ist es so, da fällt ein Kind hin und irgendwie alle sind da und trösten es und da wird überhaupt nicht so dieser Fokus auf die Wunde und wenn dann eben klar tut weh und man ist erstmal überrascht auch, also dieses Kind, dass das halt so weh tut und so weiter, aber dann wird es so kreativ in einen umgebaut und dann landet man in einem, das Ergebnis ist sozusagen, weiter geht's, ab ins nächste Abenteuer. Und hier ist es viel, viel ruhiger und viel, also der Fokus allein eben durch diese Namensgebung, wir haben hier eine Figur, der Schorf ist eine Figur, erst ein Gegenspieler, dann wird's eben ein Mitspieler. Also ich habe gestaunt, wie groß die künstlerische Bandbreite und eben der Blick darauf auch sein kann. Und da gehört es jetzt für mich wirklich als ein toller, großer Titel dazu.
Aber auch mit Tränen. Und ich kann nicht ganz lassen davon, dass ich mir im Sommer auch ein bisschen was ohne Tränen wünschen würde, sondern eher mit Freude und Vergnüglichkeit. Gibt es denn sowas auch? Vielleicht sogar mit einem Eis dazu?
Ja, gut. Wir kommen zum nächsten Buch. Das ist nochmal ein Bilderbuch und das habe ich eben ausgesucht, um dem was dagegen zu halten. Und ich möchte jetzt aber auch nicht, dass jetzt hier so der Trauerflor um alles gehängt wird, weil also ich merke, das ist vielleicht auch was sehr Persönliches, dass mich sowas immer total interessiert. Deshalb stelle ich es jetzt aus oder habe es jetzt so ausführlich dargestellt. Das bleibt trotzdem noch Sommer und Kinderleben und nicht nur, oh Gott, das ist mir ganz wichtig, das an dieser Stelle zu sagen. Ich glaube halt, dass diese Art von Büchern was bewirken. Aber du hast natürlich völlig recht, her mit dem Sommer und zwar jetzt mal einfach krachert und ohne Tränen und Wasser, nur weil man am Meer ist, so heißt dieses Bilderbuch. Es heißt Unser Tag am Meer, ist von Noël Smit, aus dem Niederländischen übersetzt von Elena Langner und ist auch bei Bohem erschienen, für Kinder ab 3 Jahren.
Ich erwarte viel. Wie sieht denn da jetzt der Sommer aus?
Ach, ich finde es so herrlich, dass du darauf so bestehst. Der ist, würde ich jetzt mal sagen, sowieso kunterbunt und gestreift. Also diese Streifen, die kommen tatsächlich überall vor. Wir sehen sie auf den Sonnenschirmen, auf Handtüchern, Umkleidekabinen, da diese, natürlich die Strandkörbe, die Drachen im Wind. Das ist alles sehr fröhlich und unbekümmert. Was fällt dir eigentlich bei gestreift ein? Denkst du da auch immer so an Sommer?
Ja, in der Regel denke ich tatsächlich an bestimmte Arten von Handtüchern und Laken und so weiter. Also wenn wir früher mal am Nordseestrand waren, so Strandburgen gebaut, da war das dann auch immer so Thema. Und so modisch, weiß ich nicht, denke ich an Gewichtheber irgendwie, keine Ahnung warum.
Wenn du jetzt die Mode auch noch ins Spiel bringst, denke ich natürlich an die Bretagne, nicht wahr? Mit diesen Ringel-Shirts in allen Variationen. Also das ist hier, ich kann es jetzt nicht verorten, aber ich sehe, das ist wahnsinnig trubelig und schön. Und dieses Buch begleitet eine Familie ans Meer. Einen ganzen Tag wird da gespielt, geschnorchelt, gebadet, getaucht. Du hast schon die Sandburgen erwähnt, die kommen natürlich auch vor. Es werden Muscheln gesammelt und, weil du nach dem Eis fragtest, Regenbogeneis gibt's obendrauf. Und das ist einfach total schön. Und mir ging's so, dass ich dieses Bilderbuch so durchgeblättert habe. Also und ich wollte einfach nur noch da rein, nur noch dahin, wo die jetzt auch sind. Und mir ging es eben tatsächlich so, dass ich so das Kreischen der Möwen im Ohr hatte und den Wind und wie sich das anfühlt mit Salz auf der Haut und Sand unter den Füßen und so weiter. Das ist, ich würde mal sagen, das ist ein Bilderbuch, was alle Sinne anspricht, wenn man das will und wenn man dafür offen ist und wenn man, keine Ahnung, auch Kindheitserinnerung Delial. Sagt ihr das noch was?
Nee.
Delial ist ideal. Ganz toller Reim für Werbung. Das waren wirkliche, also eine der Sonnencremen und ich habe bis heute den Duft in der Nase.
Ah ja, genau. Genau sowas habe ich mir vorgestellt. Das finde ich ganz wunderbar. Ich habe jetzt ja auch hier das Cover vor mir und muss sagen, das spricht mich jetzt nicht nur an, weil es endlich mal ein bisschen Sommerstimmung ist im Moment, wie gesagt, sehr grau in Berlin, sondern auch rein grafisch, weil es wirklich, ja, so was Designartiges fast hat. Da könnte man jetzt ja aber auch sagen, das ist was sehr Erwachsenes. Glaubst du, es funktioniert für Kinder?
Ich glaube auf jeden Fall, dass es für Kinder funktioniert. Nicht zuletzt deswegen, weil es trotz des Grafischen, das stimmt, es ist eher flächig, gibt's doch sehr viel zu entdecken und es gibt viel, woran sie anknüpfen können. Also ich würde mal sagen, wenn ich vorher immer von der Tiefe der anderen Bücher oder jetzt in dem Fall des anderen hier, der Pepper and Me als Beispiel, dann ist es ja, weil das so überraschend ist und ungeahnt. Also du blätterst um und du hältst erstmal die Luft an. Das ist hier jetzt nicht der Fall. Du hältst nicht die Luft an, aber du machst vielleicht vor lauter Freude Luftsprünge und Kinder können entdecken und entdecken und können eben anknüpfen, wenn sie schon mal da waren. Und wenn nicht, dann gibt's natürlich jede Menge Fragen und man kann sich Geschichten dazu einfallen lassen und das ist, würde ich mal sagen, eben ein Buch, das so für die ganze Familie ist. Sehr, sehr heiter, sehr schön, Sommer pur.
Ist gekauft. Finde ich, braucht man in diesen Tagen. Wir gucken mal so ein bisschen für Ältere, würde ich sagen. Bisher hatten wir jetzt vor allem Kinderbücher, Bilderbücher. Wie sieht das denn aus? Also ich erinnere mich schon auch, je älter man wird, zumindest bis zu einem gewissen Alter, ist der Sommer ja auch immer so eine Zäsur. Also es sind die großen Ferien. Danach ist meistens, die Jugendlichen verändern sich rein optisch. Sie sind in den langen Sommerferien andere Menschen geworden, sie interessieren sich für andere Dinge, Freundschaften gehen vielleicht darüber kaputt, weil man sich entfremdet über diese Zeit oder man wächst zusammen, weil man durch die Wälder oder durch die Großstadt zieht oder was auch immer. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass diese Sommerthematik auch durchaus was ist, was Kinder so ab der weiterführenden Schule durchaus interessiert. Gibt's da auch was?
Ach, das ist so wunderbar, Benni, wie du das jetzt gerade ausführst. Das gibt's ganz bestimmt. Allein wie du das jetzt geschildert hast, die Länge der Ferien, diese 6 Wochen bei uns, das ist ja wirklich so eine lange Zeit und dass man sich darin dann so verändert. Ich möchte sofort das Buch dazu lesen. Also, im Fragebogen würde es jetzt heißen, wer sollte unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber? Da würde ich sagen, Benjamin Knödler über den Sommer. Und mir fällt jetzt tatsächlich auf die Schnelle nichts ein, was da anknüpfen könnte. Das geht mir aber immer so, wenn ich gezielt gefragt werde, ist da große gähnende Leere. Aber ich habe tatsächlich ein Buch noch ausgesucht, ein Kinder- oder Jugendbuch, so an der Grenze für LeserInnen ab 12 Jahren, was zumindest so ein Sommerabenteuer ist. Mhm. Also wo man sagen kann, Leute, nehmt's mit in den Strandkorb oder wohin auch immer. Hier passiert richtig was, wir reisen in der Zeit zurück. Es ist ein historischer Roman. Der Roman heißt Der Sommer, in dem der Blitz mich traf von Lauren. Kannst du mir helfen?
Einfach Deutsch aussprechen. Lauren Volk.
Okay. Das ist aus dem Englischen übersetzt von Birgit Kollmann. Das ist bei Hansa erschienen für LeserInnen ab 12 Jahren. Und wir reisen zurück ins Jahr 1944 nach West Pennsylvania. Auf dem Land, und da kann man sagen, ist die Welt noch in Ordnung. Annabelle lebt mit ihrer Familie zusammen. Sie liebt dieses Leben auf dem Land, auf dem Hof, zusammen mit ihrer Familie und mit den Tieren. Alle packen mit an. Ich musste total an unsere kleine Farm denken, also wo ja auch so eine ordnende Mutter und der Vater, der eben diese ganze Arbeit, schwere körperliche Arbeit macht, und dann kommen die zurück und alle haben sich lieb und es ist auch klar, jeder übernimmt, was er zu tun hat. So ist es ein bisschen, aber ich mochte das sehr, zumal es wirklich sehr schön beschrieben ist. Und dann eben in diese Idylle hinein, die das ist immerhin schon klar, dass sich das sehr, diese Idylle sich sehr auf diesen Hof, auf diese Familie bezieht, schlägt der Blitz ein. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Annabelle ist draußen, ein Gewitter bahnt sich an und es gibt eben diesen Blitzschlag und sie überlebt den, was tatsächlich ein Wunder ist. Irgendjemand muss ihr auch geholfen haben. Wer das sein könnte, ist im Nebel. Sie erinnert sich nicht so wirklich und sie hat jetzt fortan eine Gabe. Sie kann nämlich die Gefühle der Tiere verstehen. Mhm. Und das wird besonders wichtig. Also sie kann es wirklich lesen. Sie merkt, was geht jetzt gerade in denen vor. Als in dieser Gegend immer mehr Hunde verschwinden und die Annabelle gerät da sozusagen mitten rein, nicht zuletzt deswegen, weil es einen Gegenspieler gibt, wie so oft. Es ist Andi, ein sehr gefürchteter Mitschüler, der ist oft sehr aggressiv und zugleich hält er sich immer am Rand. Also man weiß nicht so genau, was ist mit dem eigentlich los. Also so der typische Außenseiter und alles andere als ein Einserschüler. Und der hat, so viel kann ich glaube ich verraten, der wird in einem gänzlich gegenteiligen Kontext groß. Und der wird natürlich gleich mal verdächtig. Dann ziehen neue Nachbarn ein. Das erregt auch Misstrauen. Also es ist ganz viel geht's darum, was passiert hier überhaupt? Wer ist der Täter? Also fast schon sowas, wir lösen den Fall. Das ist ja auch immer spannend. Mhm. Und das Ganze aber eben vor dieser Kulisse, diesem Land, auch diesem spärlichen Umgang vielleicht miteinander, aber mittendrin diese Insel der Liebe. Es geht um Gier von Menschen, es geht tatsächlich auch um Tierquälerei. Also da verwebt sich Altes mit Neuem und ist einfach großartig erzählt. Und eine Essenz ist, alles ist anders, als wir das auf den ersten Blick meinen und wahrnehmen. Und das ist ja auch wieder so was, was ich dann nebenbei Erkenntnis nennen würde. Und da kann man mal wieder nur ein Stimmt dahinter setzen.
Jetzt heißt es, der Sommer, in dem der Blitz mich traf, ist das so abgeschlossen? Findet das alles in diesem einen Sommer statt?
Dann ja, und zwar tatsächlich auch, was du gerade so wunderbar aufgemacht hast in den Sommerferien.
Kann ich mir vorstellen, dass man dann da eben auch als Kind / Jugendliche abtaucht dann eben in den Ferien in diese Welt. Was würdest du jetzt sagen? Du hast vorhin, habe ich dich etwas uneindeutig wahrgenommen. Ist es denn jetzt, auch wenn du so sagst, was da für Themen angesprochen werden, Gier, Gewalt, Tierquälerei und so weiter, aber auch positive, wollen wir jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, wie Liebe oder Freundschaft. Ist das denn jetzt eher ein Kinderbuch oder eher ein Jugendbuch?
Ja, ich finde es ja immer wahnsinnig schwierig. Ich stehe sehr oft auf Kriegsfuß mit diesen Altersangaben. Also das ist was der Buchhandel will. Die wollen halt wissen, wo stelle ich es im Regal hin? Und wenn man das jetzt ganz klassisch sich anschaut, dann ist 12 Jahre gehört noch zum Kinderbuch, ist aber sozusagen älteres Kinderbuch. Und natürlich sind diese Übergänge vollkommen fließend. Und ich will jetzt auch nicht, dass man sagt, sei es Kinderbuch, das muss dann immer noch schön unter einer Grenze, die ja auch gesetzt ist, bleiben, sei es jetzt von der Zumutbarkeit der Themen her gesehen oder von der formalen Umsetzung. Da bin ich ja jemand, der sagt, hey, da geht, je nachdem, wie man es macht, immer alles für alle. Ja, ich bleib da mal so im Wagen. Das ist auch tatsächlich meine eigene Sendung wert, zu überlegen, was ist das mit diesen Altersangaben. Aber ich würde eine gewisse Leseerfahrung, glaube ich, einfach voraussetzen, damit man nicht abgehängt wird. Und trotzdem sind ja, ich habe ja schon von diesen Spannungsmomenten gesprochen, die einen ja auch am Lesen halten, auch dieses mit der Magie, ja, also dieser Gabe. Wenn ich sowas lese, denke ich schon, oh Gott, noch eine Gabe. Aber in dem Fall ist es wirklich gut eingebunden, zumal das auch tatsächlich, also sie kommt, wird dann in die Stadt eingeladen zu so einer Untersuchung. Also das hat wirklich, also das greift der Roman selber auf. Was ist eigentlich übersinnlich? Was ist möglich? Was ist nicht? Das sind spannende Überlegungen.
Das scheint ja so ein Grenzbuch zu sein. Irgendwie einerseits scheint es ein historischer Roman zu sein, dann ja sehr realistisch auch in vielen Schilderungen. Und dann aber, du sprichst es an, diese übernatürliche Gabe, so Magie, das geht dann schon Richtung fantastische Literatur fast. Wo ist das denn einzuordnen oder kann man das nicht?
Doch, das kann man. Also ich würde sagen, ich würde es unter historisch-realistisch verbuchen. Aber was du sehr zu Recht sagst, es macht eine Tür auf und sagt, ja, aber so einfach ist es nicht und so einfach ist die Welt nicht und so einfach ist das Erzählen nicht und muss es ja auch gar nicht sein. Du hast gerade das so wunderschön mit diesen Grenzen benannt. Man kann ja auch diese Grenzen nicht als Grenze wahrnehmen und in dem Fall auch genauso erzählen. Und ich halte mich jetzt zurück, weil sonst würde ich hier ohne Ende spoilern, aber das gelingt hier sehr gut. Aber es ist jetzt nicht, dass jetzt Leser denken oder jetzt Freigeister und HörerInnen, das ist ein Fantasy-Roman. Also das ist es sicherlich nicht.
Okay. Dann kommen wir mal zum letzten Titel und ich als Sommerbeauftragter, als der ich mich hier empfinde, würde sagen, so eine Sommerbuchreihe vor den Ferien, die kann gar nicht ohne Freibadbuch auskommen. Jetzt wissen Hörerinnen und Hörer der letzten Folge, die noch tiefer in den Freibad-Kosmos eintauchen wollen, die sollten die letzte Folge sich anhören, würde ich sagen. Aber du hast doch auch noch ein Buch mitgebracht, das auch da wieder sehr direkt und sehr deutlich sagt, worum es geht. Das heißt nämlich einfach Schwimmbad von Aylika Mühlenberg bei Gerstenberg erschienen und ist ab 6 Jahren. Riecht man da die Pommes raus aus dem Buch?
Man riecht erstmal, würde ich sagen, Chlor, denn es geht um Schwimmbad. Also das Buch ist übrigens interessanterweise auch nicht jetzt im Sommer erschienen, sondern schon im Frühjahr. Sehr erfolgreich übrigens. Mir ist es aufgefallen, weil man kann es gar nicht übersehen. Es ist sehr großformatig, also fast schon an der Grenze. Das Bücherregal dafür muss erst noch gebaut werden. Und es ist aber wirklich opulent. Das ist so unumwunden. Schwimmbad heißt, liegt auch darin, dass es eben ein Sachbuch ist. Genau darum geht's, ums Schwimmbad. Und sich das zum Thema zu nehmen, fand ich schon mal ganz toll. Ich habe mich so gefragt, woran liegt's? Muss man lernen, immer weniger Kinder schwimmen? Ich glaube, das ist so. Und das Ganze hat eine Rahmenhandlung, nämlich es gibt einen Vater und 2 Söhne. Und der Jüngere, der Tomi, der hat jetzt gar nicht so große Lust, ins Schwimmbad zu gehen, weil der kann halt nicht schwimmen. Und die anderen nehmen ihn mit. Und das ist sozusagen, das führt auch uns LeserInnen durch das Buch. Also man geht in das Schwimmbad rein und dann wirklich so mit Kasse, Kabine, umziehen, erstes Duschen. Und dann ist auf einer sehr frühen Doppelseite ist ein Schilderwald und man kann überall hin abbiegen. Also, da gibt's das Sprungbecken. Natürlich gibt's die Wasserrutsche. Es gibt auch Klamottenläden für unsägliche Bademode. Also, das Buch geht dann auch in den Keller hinab, wo man mal sieht, wie ist das eigentlich mit Wasserpumpen und so weiter. Also, es ist in der Tat sehr, sehr anschaulich. Und übrigens, ja, es gibt auch eine Pommesbude, wenn man nämlich in den Außenbereich geht. Also, das ist alles auch drin. Und ich finde auch da wieder so diese Entdeckerfreude wird da so angesprochen. Und die Eilika Mühlenberg hat auch noch wirkliche Infos reingepackt. Also, wie ist das eigentlich mit den verschiedenen Schwimmabzeichen? Was gibt's da überhaupt? Wie hat sich das Tauchen über die Geschichte hin entwickelt? Seit wann gibt's überhaupt Schwimmbäder? Was hat's damit auf sich? Das ist da immer so eingestreut, sehr interessant und wie ich auch wirklich finde, sehr wissenswert. Und dann landet man wieder im Wellenbad und natürlich wird darüber gesprochen, was gibt's an verschiedenen Stilen, also Kraulen, Brust, Delfin, keine Ahnung. Und zwischendrin eben immer wieder diese Schwimmversuche von dem Tommy, der eben ja noch nicht schwimmen kann.
Also dominiert die Rahmenhandlung oder weil so wie du das beschreibst, ist es ja auch eigentlich fast ein Wimmelbild.
Beim Wimmelbuch ist das Bild ganz eindeutig das, was erzählt und nicht so sehr der Text. Und das ist hier anders. Also wir kriegen ja diese Infos und wir haben ja dieses Sachbuch. Und trotzdem ist natürlich interessant, ist es jetzt, was dominiert mehr? Für mich dominieren die Sachteile. Also so, ich würde mal sagen, das ist so als Klammer drumrum, so dieses schaut mal, ihr kennt jetzt, wart vielleicht auch noch nie in einem Schwimmbad drin. Was erwartet euch da eigentlich? Ich persönlich ziehe ja die Seen den Schwimmbädern vor, deshalb weiß ich es tatsächlich auch gar nicht mehr. Für mich war es so, stimmt. Ach ja, das gibt's ja auch noch und das gelingt ihr sehr. Und dann eben so dieses, die Kinder anzusprechen dadurch und anzubinden, dass es eben eine Kinderfigur gibt. Und zwar eine, die nicht sagt, Jippie, rein ins Bad, sondern die da so ein bisschen zögerlich erstmal noch schaut und mitentdeckt.
Klingt so, als würde man da gerne eintauchen. Ihr könnt euch das Buch einpacken. Wenn ich es richtig verstanden habe, braucht ihr allerdings eine etwas größere Tasche, vielleicht so eine blaue IKEA-Tasche oder sowas. Wie auch immer, packt euch die verschiedenen Titel, über die wir heute gesprochen haben, ein und dann, wenn es mal wieder nicht regnet, ran an See oder ans Meer oder an den Pool oder zumindest mal die Füße ins Planschbecken halten. Damit sind wir nämlich am Ende dieser Folge. Wenn ihr die Titel nochmal genauer sehen wollt, dann schaut in die Shownotes oder auf www.freigeistern.com. Und wenn wir schon mal dabei sind, nochmal der kleine Hinweis, schaut auch mal auf instagram.com vorbei und folgt da dem Freigeistern-Account. Ihr könnt ihn gar nicht übersehen. Und ansonsten lasst eine nette Bewertung da bei Spotify oder Apple Podcasts oder schreibt auch bei Spotify, gibt's ja diese Frage-Antwort-Funktion und auch vielleicht über Instagram Messenger oder wie auch immer könnt ihr uns nochmal schreiben, wie euch das jetzt generell heute so gefallen hat, dass man über Bücher spricht.
Und an dieser Stelle, liebe Freigeister und ZuhörerInnen, schalte ich mich nochmal kurz ein, denn wir haben ja noch einen echten Höhepunkt als Einstieg in den Sommer, in die Sommerferien, nämlich wieder mal eine Ausgabe unserer Freigeistern-Rubrik Vorlesen. In diesem Fall von und mit Juliane Pickel im Anschluss an unser letztes Freigeistern-Gespräch. Ich habe zu Beginn dieser 109. Freigeistern-Folge Freibadgeistern lesen und lesen lassen völlig vergessen, darauf hinzuweisen. Und nun hoffe ich einfach, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Denn dann bekommt ihr Juliane Pickel zu hören. Sie liest den Anfang von Rattensommer, ihrem zweiten Jugendroman. Der ist 2023 bei Beels und Gelberg erschienen für LeserInnen ab 14 Jahren. Liebe Juliane, bitte sehr.
Im Tiefen. Jetzt fängt dieser Sommer auch noch an zu stinken. Als ich über den Schulparkplatz zu meinem Fahrrad gehe, steigt mir der Geruch in die Nase. Ich bleibe stehen und ziehe die Luft ein. Es riecht, als würde darin irgendetwas Unsichtbares vermodern. Es riecht nach Tod. Ich steige auf mein Rad und fahre los, fahre trotz der Hitze immer schneller, als könnte ich den Gestank auf diese Weise abschütteln. Dieser Sommer ist schon ohne diesen Gestank völlig irre. Es ist so heiß, wie es noch nie zuvor war. Und trotzdem wird es jeden Tag noch heißer. Die Luft fühlt sich seltsam an, ganz anders als in anderen Sommern. Sie legt sich in einem aufdringlichen, klebrigen Film auf unsere Haut, den man auch unter der Dusche nicht wieder los wird. Und dann sind da noch diese Massen an Insekten, viel mehr als sonst. Sie hängen in der Luft wie lebendige, schwarze Wolken. Man muss ständig aufpassen, dass sie einem nicht in den Mund fliegen. Auch die Leute benehmen sich seltsam. Frau Urbanow von nebenan hat nach 63 Jahren Ehe plötzlich ihren Mann rausgeworfen. Er ist vor ein paar Tagen mit einem Koffer die Straße hinuntergelaufen und sie stand im Bademantel an der Haustür und sah ihm nach. Und dann hat sie seine Kleidung im Vorgarten aufgetürmt und angezündet. Sie hat in die Flammen gesehen, bis die Feuerwehr kam. Solche Sachen machen die Leute in diesem Sommer. Und jetzt noch dieser seltsame Gestank. Als ich endlich an unserem Schwimmbad ankomme, klebt mir mein Shirt schweißnass am Rücken. Ich lasse mein Fahrrad ins Gras fallen und zwänge mich durch das Loch im Zaun. Dann laufe ich an dem verlassenen Kiosk vorbei über den vertrockneten Rasen, der früher mal die Liegewiese war. Sonny sitzt unten im Tiefen und raucht. Der Qualm kriecht aus dem Becken wie Rauchzeichen. Ich sehe ihn schon von Weitem. Sie war heute nicht in der Schule. Zeugnisausgabe ist nicht so ihr Ding. Ich gehe bis zum Beckenrand und sehe auf sie herunter. Sie hat sich bis auf die Unterwäsche ausgezogen, lehnt im Schneidersitz an der Wand und raucht mit geschlossenen Augen. Sie sieht schon ziemlich nach Ferien aus. Und ich weiß nicht warum, aber statt zu ihr runterzugehen, bleibe ich einfach stehen, mitten in dieser gnadenlosen Sonne und sehe sie an, wie sie da unten in dem türkisblauen Kachelmeer sitzt, mit ihren neongelben Boxershorts und dem löchrigen schwarzen Feinrippunterhemd, die Beine sommerbraun, die Haare sonnengebleicht. Ich sehe sie an und ich denke, wie lässig sie aussieht und wie schön. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum mir das plötzlich auffällt. Als sie mich bemerkt und zu mir hochgrinst, schießt mir so ein Gefühl durch den Magen, als würde ich irgendwo runterfallen. Das muss dieser Sommer sein. »Willst du dich da oben grillen lassen?« fragt Sonny, und ich zucke zusammen und lache ein komisches Lachen, das gar nicht nach mir klingt. Es ist ziemlich sicher das uncoolste Lachen, das die Welt bisher gehört hat. »Beweg deinen Hintern hier runter, Luma Rinko, wir haben Ferien.« Sonny zieht zwei Fläschchen Jägermeister aus der Tasche und schwenkt sie hin und her. Und ich lache nochmal, diesmal wie immer. Mein Handy klingelt, es ist mein Vater. Ich drücke ihn weg, lasse mich an der Leiter runter ins Becken und setze mich neben Sonny in den Schatten. Dann krame ich ihr Zeugnis aus meinem Rucksack und lege es ihr auf den Schoß. Ich glaube, das gehört dir. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Sonny drückt das Zeugnis an sich wie ein großartiges Geschenk. Sind denn Überraschungen dabei? Religion, sage ich. Sonnys Zeugnis ist ziemlich mies. Lauter Vieren, eine 5 in Physik, sogar in Sport hat sie nur eine 4, weil sie das Turnen auf dem Schwebebalken als unter ihrer Würde erachtet hat. Nur in Religion hat sie eine 2. Ich deute darauf. Was war denn da los? Gott hat eben schon immer an mich geglaubt, sagt Sonny und brennt mit der Zigarettenglut ein Loch in das Gut. Sie tut immer, als wären Noten ihr egal, aber eigentlich wäre sie gerne besser in der Schule. Zugeben würde sie das aber nie, nicht einmal mir gegenüber, wieso auch. In der Schule denken sowieso alle, dass sie nichts auf die Reihe kriegt, weil diese Sache mit ihrer Mutter damals passiert ist und sie jetzt ein Trauma hat. Sonnys Mutter ist tot. Aber nicht, weil sie krank war oder so etwas. Sonnys Mutter wurde getötet. Und das Schlimmste daran ist, dass der Grund dafür genau genommen einfach nur ein Cheeseburger war. Ein Cheeseburger, auf dem kein Käse war. Das Ganze ist ziemlich genau 5 Jahre her. Der, der das getan hat, sitzt im Knast. Seinen Namen würde Sonny niemals in den Mund nehmen und das darf auch sonst in ihrer Gegenwart keiner tun. Er ist der Lord Voldemort in Sonnys Geschichte. Der Name ist Hagen Bender.
Jetzt geht's erstmal in den Sommer, in die Sommerpause. Da wünschen wir euch viel Spaß und Wir ist ja eigentlich eine ziemliche Vereinnahmung, denn ich war ja jetzt hier nur einmal zu Gast. Deswegen sollten die letzten Worte eher meiner Mutter Christine gebühren, die euch jetzt in den Sommer verabschiedet.
Ja, das mache ich total gern. Vielen, vielen Dank, lieber Benni. Das hat also mir, apropos Bewertung, am liebsten jetzt direkt. Mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und
mir auch.
Es ist so lebendig. Und ich glaube, manche Dinge, die du jetzt nachgefragt hast, wäre ich einfach nicht drauf gekommen. Also tausend Dank. Und natürlich tausend Dank an euch, liebe Freigeistern, HörerInnen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dieses Gespräch über Bücher. Und ich hoffe, dass für jede und jeden von euch etwas dabei war und ist, also mindestens ein Buch. Und ich wünsche euch einen sonnigen Rest Juli, einen prächtigen August. Ich wünsche euch einen lichtdurchfluteten, leichten, vergnüglichen Sommer mit viel Seelenbad und Baden im See, mit Baden im Meer, im Freibad oder im Schwimmbad. Ich wünsche euch erholsame, erfrischende Ferien, viel Zeit zum Lesen, viel Spaß beim Entdecken. Und dann freue ich mich ganz besonders, wenn wir uns im September wieder hören, nach der Freigeistern-Sommerpause im August, dann in alter, neuer Frische. Macht's gut. Tschüss.